Hey Manu, hier ist Stefan. Ich bin dran mit einem Thema. Also, ich glaube nicht mehr, dass Gott Wunder tut.
Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RefLab.
Okay, Stefan, provokativ wie immer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Ausgeglaubt. Stefan glaubt nicht mehr, dass es Wunder gibt. Ja gut, was sagt
man
dazu?
Ich glaube nur, dass Gott keine Wunder tut.
Ach so, ja gut. Schön, ja, dann erklär doch gerade mal die Differenzierung. Das ist ja schon mal wahrscheinlich hilfreich, um sich in deine Denke hineinzuversetzen.
Ja, weißt du, ich glaube, dass wir hier an einem Punkt sind, den wir immer wieder gekratzt haben bis jetzt. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn wir mal das auch auf den Punkt bringen können. Wenn ich über Gott spreche oder darüber, wie ich mir Gott vorstelle oder irgendeine Aussage mache, was Gott tut oder nicht tut oder wie er ist oder nicht ist, dann meine ich nicht, dass ich damit etwas beschreibe, das es in der Welt gibt. Ja, also ich meine nicht, dass ich jetzt Gott irgendwie besser oder schlechter beschreiben kann, so wie ich einen Tisch besser oder schlechter beschreiben könnte. Sondern ich meine damit, dass ich darüber spreche, wer Gott für mich in meinem Glauben ist und wie ich das mit meinem Denken zusammenbringe. Und wenn ich jetzt sagen würde, es gibt keine Wunder, dann wäre das vor diesem Hintergrund eine ziemlich dumme Aussage, weil es gibt ganz viele Menschen, die erzählen, dass sie Wunder erlebt haben.
Ja, ja.
Eine andere Frage ist natürlich, ob Gott Wunder tut. Und deswegen habe ich so insistiert, dass du gesagt hast, Stefan glaubt nicht, dass es Wunder gibt. Weil das hat für mich erstmal ganz wenig mit Glauben zu tun, sondern das sind einfach Menschen, die erzählen, dass sie Wunder erlebt haben. Und für mich ist das jetzt eine Interpretation, die diese Menschen wählen, um über das zu sprechen, was sie erfahren haben, was sie erlebt haben.
Okay, aber ich meine, wir können ja hier einsetzen, das finde ich eine interessante Perspektive, von den Erfahrungen von Menschen auch auszugehen. Dann muss man aber auch festhalten, eben, dass es Menschen gibt, und zwar nicht nur Menschen, die in der christlichen Tradition unterwegs sind, sondern in allen möglichen Religionen und in allen möglichen auch esoterischen Kreisen oder wo auch immer, viele Menschen, die ernsthafte Wundererfahrungen für sich in Anspruch nehmen und auch ganz überzeugt sind davon. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Geschichten, wo Menschen zum Beispiel Heilungserfahrungen gemacht haben und das dann medizinisch verifizieren lassen und so weiter. Es gibt ja auch in der katholischen Kirche gibt es so quasi den Anspruch auch, dass Wunder nicht nur behauptet werden, sondern genau, dass man die auch dann verifiziert, dass man die quasi beglaubigen lässt. Und da gibt es eine ganze Reihe von ausgesprochen beeindruckenden Geschichten und manchmal auch verstörenden Geschichten. Und wie muss ich dich jetzt verstehen oder dein Statement? Würdest du diesen Geschichten ihren Realitätsgehalt absprechen wollen oder gerade nicht?
Naja, also ich würde nicht sagen, dass die Menschen lügen, die so etwas erzählen, dass die mutwillig was Falsches berichten oder suggerieren wollen oder so. Das meine ich wirklich nicht. Sondern ich meine nur, dass ich nicht von meiner Interpretation, dass Gott an mir ein Wunder gewirkt hat, darauf schließen kann, dass Gott Wunder tut. Und das klingt zunächst mal völlig irrational, ja? Weil ich ja sonst immer sagen würde, das, was ich erlebe und erfahre, das ist das, worüber ich Auskunft geben kann als verlässlicher Zeuge oder Zeitgenosse oder was auch immer. Nur bei den Wundern glaube ich, dass wir über etwas ganz anderes sprechen. Also wenn du mich fragst, wie war das Fußballresultat gestern Abend?
Ja,
dann bin ich dann verlässlich, wenn ich das nachgeschaut habe, wenn ich live dabei war, wenn ich irgendwas davon gesehen habe. Aber wenn du mich fragst, ob es Wunder gibt oder nicht, dann bin ich nicht verlässlicher, wenn ich ein Wunder erlebt habe, sondern dann interpretiere ich etwas, das ich erlebt habe, als Wunder. Es gibt auch keine medizinischen Beweise für Wunder. Und zwar nicht deswegen, weil es nicht Wunderbares gibt, das Menschen passiert, sondern deswegen, weil ich ein Wunder gar nicht in dem Sinne dokumentieren kann. Also ich kann höchstens feststellen, jemand war krank und jetzt ist jemand nicht mehr krank.
Ja.
Aber ich kann nicht feststellen, da ist ein Wunder passiert, sondern das Einzige, was ich feststellen könnte, wäre, ich kann mir nicht erklären, wie der Kranke jetzt nicht mehr krank ist.
Zum Beispiel. Also da sind wir jetzt auch an einem empfindlichen Punkt angelangt, weil es dann um die Definition dessen geht, was man unter Wundern versteht natürlich. Also wenn so wie du das jetzt beschrieben hast, okay, man kann feststellen, da war jemand krank, von mir aus sogar medizinisch gesprochen unheilbar krank und ist wieder gesund geworden.
Genau.
Die Krankheit, der Krebs, die Erreger, was auch immer, ist nicht mehr feststellbar und es gibt also wirklich solche Geschichten, man spricht dann von Spontanheilung oder von was auch immer und damit man etwas, so ein hoch unwahrscheinliches oder auch unerklärliches Ereignis Wunder nennen kann, braucht es quasi einen Glaubenshintergrund. Also man nennt es nur Wunder, wenn man das mit einer bestimmten Vorstellung vom Wirken Gottes, vom Handeln eines göttlichen Wesens oder wie auch immer mit einer transzendenten Vorstellung verbindet. Dann nennt man das Wunder. Wenn das einem Atheisten passiert, sagt er, da habe ich aber Schwein gehabt oder da ist das statistisch höchst Unwahrscheinliche passiert oder eingetroffen.
Zum Beispiel, ja.
Ja.
Oder und das Bild, dass wir oft im Hintergrund haben, ob bewusst oder nicht, wenn wir darüber sprechen, dass ein Wunder passiert ist, glaube ich, geht zu einem ziemlichen Teil auf die Apostelgeschichte zurück.
Ja.
Dort passieren ständig Wunder und die werden als etwas verstanden, das Gott tut, um quasi diese neue Jesus-Bewegung ins Recht zu setzen.
Genau.
Oder also der zeigt quasi die Vollmacht dieser Jüngerinnen und Jünger dadurch, dass er ihnen gestattet, Wunder zu tun.
Es beglaubigt quasi die christliche Botschaft. Das ist aber in den Evangelien eigentlich nicht immer, aber auf
weiten
Strecken ist es auch so, dass, dass quasi die Zuschauer oder Zuhörer von Jesus dann eben feststellen, da ist ein Unterschied zwischen der Lehre von Jesus und dem, was sie bis jetzt von den Schriftgelehrten gehört haben, weil Jesus spricht oder lehrt mit Vollmacht. Und, und die Vollmacht zeigt sich oft daran, dass eben auch Wunder eintreten.
Ja, und da habe ich, da würde ich aber schon sagen, bietet das Neue Testament verschiedene Möglichkeiten, Wunder zu verstehen.
Ja.
Ich möchte ganz kurz den großen Unterschied zeigen und weshalb ich jetzt so auf Apostelgeschichte abgehoben
habe.
Ich würde sagen, das Modell mindestens, das sich im Christentum entwickelt hat, ausgehend von der Apostelgeschichte, ist immer diese Idee, Gott tut ein Wunder durch irgendjemanden und dann glauben die Menschen, weil dieses Wunder vor ihren Augen passiert ist.
Ja.
Und da finde ich im Neuen Testament, in den Evangelien schon auch noch ein anderes Modell, nämlich das Wunder geschieht, weil die Menschen geglaubt haben.
Mhm.
Also dir geschehe, wie du geglaubt hast, oder so diese Kurzformel.
Ja. Ja.
Und da würde ich sagen, mit dieser Art von Wunder habe ich gar kein Problem. Also mit dieser zweiten Art. Ja, dass ich quasi im Glauben etwas als ein Handeln oder Wirken Gottes an mir und der Welt erkenne, das scheint mir sehr plausibel zu sein, weil ich ja im Glauben immer irgendwie diese Möglichkeit habe und so etwas wie einen inneren Drang, alles, was der Fall ist, damit zusammenzubringen, dass es einen Gott gibt, der mich liebt und für mich da ist und der mir ein Gegenüber ist.
Also, aber mehr dann so in dem Sinne, dass man grundsätzlich, dass man sein ganzes Leben und seine Wahrnehmung in einen anderen Rahmen stellt, wenn man sich als gläubiger Mensch versteht oder wenn man sich als Jesus-Nachfolger oder wie auch immer versteht, dass man dann die Dinge anders wahrnimmt und grundsätzlich überall mit dem Wirken Gottes, mit dem Wirken des Heiligen Geistes rechnet und überall so die Fußstapfen oder den Fingerabdruck Gottes irgendwo wahrnimmt, so mehr in dem Sinne.
Ja, genau. Und das kann sich dann aber auch verdichten an Situationen, in denen man selbst wirklich fast jede Hoffnung verloren hat oder in denen man ganz starke Zweifel hat und dort aufgefangen wird. Zum Beispiel angesichts einer schweren Krankheit mit einer schrecklichen Diagnose und dann wird das besser. Dann würde ich immer noch sagen, aus der Beobachterperspektive muss deswegen kein Mensch Christ werden. Mhm. Aber für eine Christin oder einen Christen kann das ein Liebeserweis Gottes sein, der sie oder ihn auch in dieser schwierigen Situation getragen hat und ihm oder ihr geholfen hat.
Ja.
Und das ist für mich etwas ganz anderes, als du hast vorhin gesprochen von Wundern, wie wir sie auch aus der katholischen Kirche kennen, wo dann wirklich überprüft wird, ist da ein Wunder passiert oder nicht. Ich war letzten Sommer wieder in Sizilien im Urlaub und wir waren dort auf dieser Halbinsel Siracusa.
Ja.
Und im neueren Stadtteil bei Siracusa gibt es eine Kirche, die heißt Madonna de Lacrime.
Also die weinende, oder Madonna, die Tränen.
Ja, ja. Die Träne der Madonna. Und das Ganze geht darauf zurück, dass vor etwa, jetzt muss ich aufpassen, circa 65 Jahren oder so würde ich jetzt schätzen, hatte dort ein Paar bei sich zu Hause ein Madonnenbild. Und zwar muss es so als 3D-Bild vorstellen.
Ja?
So, ja wie soll man sagen, so was irgendwie aus Ton hergestelltes und bemaltes.
Ja.
Und diese Madonna hat dann angefangen zu weinen.
Ja, genau. Gibt's ja, also das gibt's, glaube ich, auf der ganzen Welt solche Geschichten, oder? Von Tränen, von Weinenden.
Und das wurde dann untersucht von dieser wissenschaftlichen Kongregation aus Rom und wurde für ein echtes Wunder gehalten. Und man hat dann diese riesige Kirche in Tränenform gebaut. Und also es ist total imposant. Es ist auch ein irrsinnig schönes Lichtspiel dort drin. Und in der Mitte ist dieses Madonnenbild. Und unten drin findet man noch die ganzen Untersuchungen und wie die Leute dahin geströmt sind und so. Es ist alles dokumentiert. Und da sage ich dir jetzt ganz ehrlich, nein, das glaube ich nicht. Also die Madonna hat nicht geweint. Und das war für mich ein sehr spannender Moment. Ich war dort mit meinen beiden Kindern, mit meiner Frau und mit meiner Mutter. Waren wir zusammen in dieser Kirche.
Ja.
Und natürlich wollten die Kinder wissen, ob das stimmt. Weil die haben schon gemerkt, dass das auch etwas seltsam ist, dass ein Bild weint.
Ja.
Und für mich war ganz klar, ich habe ihnen gesagt, nein, aber das ist schön, das gibt den Menschen Hoffnung und hat ihnen damals vielleicht geholfen und wir haben jetzt eine schöne Kirche heute. Schaut mal die tollen Fenster und wie das Licht reinfällt. Während das für meine Mutter so war, dass sie sagt, das kann gut sein, dass die Madonna geweint hätte.
Ja.
Oder und da merke ich, da bin ich ganz anders.
Okay.
Das kann ich nicht sagen.
Ja, also meine Intuitionen bei einer solchen Geschichte gehen in dieselbe Richtung, dass ich auch eher denke, naja, ob das dann wirklich so stattgefunden hat und so, und bin dann auch sehr aufgeschlossen gegenüber Theorien. Das gibt's ja auch bei diesen meinenden Madonnen, dass dann halt irgendwie der Wachs oder der Harz im Holz sich zusammenzieht und getropft hat, weil es so heiß war im Sommer oder was auch immer. Es gibt verschiedene dann
Naturwissenschaftliche menschliche Tränen haben sie herausgefunden.
Ja, gut. Also ich bin da auch sehr skeptisch und gleichzeitig habe ich eine Abneigung, ich will dir das jetzt nicht unterstellen, aber eine Abneigung gegen dieses Suffisante, so, ja, wenn dir das geholfen hat, dann ist das für dich ganz bestimmt ein Wunder gewesen und so. Wenn Menschen Erfahrungen machen, die, also ich gestehe das zu, ich würde dir das auch jederzeit zugestehen, wundersame Ereignisse sind immer noch interpretationsbedürftig. Deshalb eignen sie sich auch nicht als definitive Gottesbeweise, so quasi, ich habe das erlebt, deshalb ist klar, Jesus lebt und Christus ist auferstanden und so weiter. Also unbestreitbar funktioniert das so nicht, weil Wunder in allen möglichen Zusammenhängen vorkommen und weil immer noch quasi die es immer noch an der Deutung hängt. Aber es gibt Menschen, die ganz entscheidende Erfahrungen machen, die für sie auch biografisch zutiefst einschneidend sind und die sich auch nicht so schnell wegerklären lassen. Also wirklich verrückte Geschichten von todkranken Menschen, die ein Gebet in Anspruch genommen haben haben oder so und dann auf eine völlig unerwartete, wundersame Weise wieder gesund wurden, bis hin zu Ärzten, die den Kopf schütteln und sagen, wir können uns das nicht erklären. Es gibt auch eine Studie davon übrigens von einem Typen, der heißt Craig Keener. Der hat ein zweibändiges, ein berühmter amerikanischer Theologe, der hat ein zweibändiges Werk geschrieben und unter anderem ist er diesen Geschichten nachgegangen und hat okay. da versucht, so die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber es ist faszinierend, was da zusammenkommt, wenn man dem ein bisschen nachgeht. Und ich finde das immer schwierig, wenn man dann so aus einer überlegenen Perspektive dann das alles so psychologisiert oder und sagt,
ich verstehe das, weil das wirkt auch sehr arrogant.
Exakt,
also genau. Dessen bin ich mir total bewusst. Für mich geht es auch wirklich nicht darum, die Realität von solchen Erfahrungen abzusprechen. Das ist mir ganz wichtig.
Ja.
Sondern es geht mir darum zu sagen, das ist eine Realität, die jemand im Glauben erfährt.
Ja.
Und es ist nicht die Wirklichkeit, aus der heraus Glaube entsteht. Hm. Also ich selbst denke das für mich so, dass sich Gott in Jesus Christus gezeigt hat und sich immer noch Menschen zeigen kann.
Ja.
Ja. Und das auch tut. Deswegen entsteht sowas wie Glaube. Nur denke ich nicht, dass dazu jetzt irgendwelche so supranaturalistischen Einbrüche in unsere Welt das Medium dieser Selbstmitteilung sind. Sondern ich stelle mir das so vor, dass wir im Glauben dann Dinge anders sehen. Und zwar ganz ähnlich wie, und da würde ich mich ja auch nicht drüber lustig machen, im Gegenteil, davor habe ich höchsten Respekt, dass jemand, der vielleicht ein mürrischer Mensch war und skeptisch war gegenüber seinen Zeitgenossen, berührt von der Liebe Gottes, dann diese Menschen ganz anders wahrnehmen kann und sie ganz anders in den Blick nehmen kann. Würde ich immer noch sagen, es hat nichts an diesen Menschen geändert als Voraussetzung für seinen anderen Blick, aber dieser Blick schafft eine neue Wirklichkeit.
Mhm. Aber dann, also dann würdest du auch sagen, wenn, weil das gibt's ja, ich kenne solche Menschen, die ihren Glauben ganz wesentlich oder den Anfang ihres Glaubens ganz wesentlich verbinden mit einer wundersamen Erfahrung. Also ich kenne zum Beispiel Geschichte von einer Frau, die kenne ich persönlich gut, eine ganz tolle Person, die mit Kirche und Glauben nicht viel am Hut hatte und an einem Tag ein ganz ungutes Gefühl hatte oder den Gedanken im Kopf hatte, geh ins Spital und lass dich untersuchen. Und es ging ihr gut, es war alles wunderbar und sie hat den Gedanken nicht abschütteln können und sie hat nicht mit Gott gerechnet und nichts in der Art, aber sie ist diesen Gedanken nicht losgeworden. Die Stimme ist derart in ihr quasi so penetrant gewesen, dass sie ins Spital ging und sich untersuchen ließ. Und die haben gesagt, ist alles gut, sie können wieder gehen, ist weggelaufen und hat wieder diesen Impuls gehabt, geh zurück und lass dein Blut testen. Da hat sie das machen lassen und hat wirklich, sie musste beharrlich darauf bestehen, dass man sie weiter untersucht. Und dann ist herausgekommen, dass sie am Vortag bei ihren Eltern ein Pilzgericht gegessen hat und dass da tödlich giftige Pilze drin waren und sie ist kurz vor diesem Punkt gewesen, wo eine unumkehrbare Vergiftung stattfindet, wo man quasi einfach daran zugrunde geht, weil bei Pilzvergiftungen ist das immer so, du hast irgendwie 20 Stunden spürst du gar nichts und danach ist es zu spät. Und die ist genau zum richtigen Zeitpunkt noch da gewesen. Ja. Die haben ihr dann gesagt, ja, ein paar Stunden später hätten wir nichts mehr tun können. Ja. Und das war für sie eine ganz entscheidende, nicht die einzige Erfahrung, die sie gemacht hat, und ganz sicher nicht das, was sie jetzt im Glauben dann am Leben erhält oder trägt, aber eine ganz entscheidende Erfahrung auf dem Weg zum Glauben, es gibt möglicherweise doch mehr, als ich gedacht habe.
Und du kannst es jetzt Intuition nennen oder sehr gutes Körpergefühl haben oder was auch immer, oder du kannst es aber Eingreifen Gottes nennen. Nur würde ich sagen, die Erfahrung selbst, nur jetzt die Erfahrung an und für sich genommen, die ist überhaupt nicht eindeutig und die weist nicht auf einen trinitarischen Gott hin, nicht auf einen Gott, der sich in Jesus Christus gezeigt hat, etc.
Ja.
Sondern das, glaube ich, passiert als Interpretation alles immer erst, wenn so jemand dann schon im Glauben steht.
Ja, ja.
Dann kommt quasi aus der Rückschau, dort hat Gott mich bewahrt.
Ja.
Und das finde ich völlig legitim, das sozusagen.
Ja, ja.
Also nicht, dass ich da dagegen bin oder das irgendwie so paternalistisch wegtätscheln möchte, wirklich nicht.
Ja.
Sondern es geht mir darum, nicht diese Intuition oder diese Stimme hat diesen Menschen zum Christen oder zur Christin gemacht, sondern als Christin oder Christ hat sie diese Stimme als Stimme Gottes verstanden.
Ja, ja.
Weil andere hören ganz furchtbare Stimmen, die ihnen sagen, steig nicht in dieses Flugzeug, es wird ganz bestimmt abstürzen. Und das trifft dann vielleicht einmal von, weiß nicht wie oft zu, aber wahrscheinlich in keinem Menschenleben wirklich. Und das können dann ganz beschissene Stimmen und Intuitionen
ja, sein. Ja, genau, die sind dann die stehen dann am Flughafen und genau. Und haben
das
den Flug
dann die,
bezahlt.
Ja, oder?
Ja. Okay, das sehe ich auch und das ist aber auch etwas, das ist auch etwas Kennzeichnendes am Glauben, dass man eben sein Leben dann in einem neuen Licht oder in, sehen kann, in einem neuen Rahmen verstehen kann und auch zum Beispiel dann Geschichten, die man erfahren hat, als, ich sage jetzt mal, als Geschichten der Gegenwart Gottes oder so begreifen kann. Ja.
Ich hatte eine Großmutter, die in Deutschland aufgewachsen ist, die war Jugendliche während des Zweiten Weltkrieges und die hat ganz viele furchtbare Dinge erlebt, war wirklich nicht in einer sehr privilegierten Situation. Und wenn sie gegen Ende ihres Lebens über ihr Leben gesprochen hat, dann war das alles eine Erzählung von lauter Fügungen, die Gott aneinander gereiht hat.
Ja.
Jeder nächste Schritt war von Gott geplant und begleitet und folgerichtig.
Ja.
Ich finde das sehr, sehr wundersam, das zu können. Und ich meine das nicht trivial. Ich meine nicht so quasi, ich traue Gott nicht die ganz großen Dinger zu, aber so ein bisschen reframen, das kann er vielleicht. So meine ich es nicht.
Mhm.
Sondern wenn ich es mir überlege, dann ist es ja tatsächlich so, dass noch keiner von diesen Menschen, die vor irgendwas bewahrt wurden, sei das vom Pilzgericht oder vor schrecklichen Autounfällen oder vor Flugzeugkatastrophen, ganz egal was,
you name it.
Keiner von denen lebt ewig.
Ja.
Also irgendwann sterben sie ja dann doch.
Ja.
So, und jetzt kann man das entweder so interpretieren, dass diese Menschen halt noch Zeit brauchten, damit Gottes Liebe sie so erreichen konnten, dass sie mit ihm in eine Beziehung treten können und, diese Beziehung leben können und sie deswegen quasi bewahrt worden sind. Ich selbst glaube das nicht. Ich glaube ja nicht, dass Gottes Wirken auf unsere Zeitlichkeit hier im Diesseits begrenzt ist. Deswegen kann ich das so hoch nicht gewichten. Das, was ich dann schon viel beeindruckender finde, ist, wenn ich Menschen sehe, die im Glauben versöhnt mit ihrem ganzen Leben, mit Gott und den Mitmenschen, dieses Leben loslassen können in einer fröhlichen Zuversicht. Das ist für mich etwas, was ich wirklich bewundernswert finde.
Ja.
Wo ich wirklich denke, wow, das ist krass. Und wenn ich jetzt am Anfang gesagt habe, ich glaube nicht, dass Gott Wunder tut, oder? Mhm. Dann ging es mir wirklich darum, dass der irgendwas zusammenbastelt oder macht. Also quasi das Auto fährt aufs Kind zu und Gott hält das Auto an und reißt das Kind beiseite. So meine ich es. Also dieses Eingreifen in eine Situation, die er total verändert, das glaube ich nicht. Aber ich glaube natürlich, dass Gott, indem er uns Glauben schenkt und uns glauben lässt, das klingt jetzt so platt, ich bin mir dessen bewusst, aber aus unserem Leben etwas Wunderbares macht, etwas, das nicht in sich selbst gefangen bleibt und auf sich beschränkt ist.
Ja. Okay, also ich kann da schon mitgehen, allerdings das wäre dann eigentlich eine nächste Diskussion oder eine weitere Diskussion, über dieses Eingreifen einmal ein bisschen mehr zu sprechen, weil ich habe auch nicht das Bild, weil das beißt sich nämlich in den Arsch, diese Vorstellung, wenn du sagst, ja Gott, Wunder sind quasi das Eingreifen von Gott von oben herab, da greift er in den Weltverlauf ein, dann hat man damit das Zugeständnis impliziert, dass Gott sonst eigentlich außen vor bleibt, dass er quasi von außen zuschaut. anschaut und dann so ganz an bestimmten Stellen, ganz gezielt, da verschiebt er dann ein paar Dinge und greift ein, was sofort wieder die Frage provoziert, ja, aber warum ist denn meine Tochter gestorben bei diesem Unfall oder mein Bruder ums Leben gekommen oder meine und so weiter, warum hat er da nicht eingegriffen? Also das beißt einem zweifach in den Arsch, weil es eben die Theodizee, also die Frage nach dem Leid, nach Gott Gottes und dem Leid, genau, nach Gerechtigkeit auch, aufwirft und weil es voraussetzt, dass Gott vorher gar nicht beteiligt war am Lauf der Dinge und so.
Und das ist für mich so problematisch, ich bin gar nicht mehr sicher, ob ich dir das schon mal erzählt habe, aber ich war vor, was ist das jetzt, etwa 10, 11 Monate her, war ich an dieser Lebenskraftmesse in Zürich.
Ja, ja, ja.
Und dort gab es auch diese christlichen Stände. Und ich bin da einfach durchgelaufen, habe mir alles angeschaut und alles, was kostenlos war, habe ich gleich mitgemacht. Und da kam eine Frau auf mich zu und die wollte für mich beten. Ja. Und dann hat sie so gefragt, was denn mein Problem sei. Und dann hab ich ihr gesagt, ja, also mein Knie tut mega weh. Das stimmt auch, oder? Mein linkes Knie hat fast keine Knorpelmasse mehr und das hat richtig geschmerzt nach der langen Zugfahrt. Dem ging's nicht gut. Und als ich da so Mittag esse, merke ich, dass ich seltsamerweise jetzt schon 20 Minuten sitze und keine Schmerzen habe. Und die Schmerzen sind seither nicht mehr gekommen. So, jetzt würde man ja eigentlich denken, ah, coole Sache, Stefan hat sowas wie heilendes Gebet erlebt, jetzt müsste er doch dran glauben, dass da Wunder passieren.
Ja.
Und dass Gott Wunder tut. Und siehst du, genau das mache ich aber nicht. Und zwar deswegen, weil ich sage, es ist für mich undenkbar, dass es einen Gott gibt, der mein Knie heilen will, aber die systematische Ermordung von 6 Millionen Juden oder die systematische Ermordung von Sintis und Romas etc. Also man kann hier wirklich mal die ganz großen, schrecklichen Beispiele nehmen. Also ich muss mir dann Gott denken, der das hinnimmt, aber der mein Knie zusammenflicken will.
Ja, aber also hier würde ich wieder sagen, ich kann die Intuition nachvollziehen, aber ist das nicht ein Fehlschluss oder ist das nicht eine problematische Denke, wenn man das Gefühl hat, ich darf keine Wohltaten Gottes oder kein Eingreifen Gottes in meinem Leben anerkennen, weil es immer Wichtigeres gegeben hätte, was er mit dieser Kraft oder diesem Wirken hätte tun können. Das ist doch, da verdirbt man sich doch auch viel. Gehört es nicht irgendwie auch zu einem, vielleicht ist das ein kindlicher Glaube, aber zu damit zu rechnen, dass Gott irgendwie auch so die Banalitäten des eigenen Lebens irgendwie ernst nimmt. Und wenn man das natürlich immer mit dem Holocaust abgleicht, dann muss man immer zurücktreten.
Es ist mir völlig klar, wie problematisch dieses Beispiel ist. Oder es geht mir nur darum, ich habe als Jugendlicher und auch später gerne noch Abschiedsbriefe von Menschen gelesen, die in diesen Lagern waren und noch Abschiedsbriefe schreiben konnten. Das waren ja bei weitem die wenigsten.
Krass.
Und mich hat das immer ganz tief berührt, wie die noch an dieser Beziehung hängen zu Gott.
Ja.
Und was die dort zum Ausdruck bringen, an echtem Zweifel, an echter Verzweiflung, aber auch an ganz tiefem Glauben dann wieder. Und das ist für mich eine wirklich wunderbare Kraft. Das meine ich so, wie das Wort das sagt. Etwas, was ich mir selbst nicht vorstellen und nicht erklären kann, woher das kommt. Und da würde ich sofort sagen, ja, es gibt keinen Ort, an dem Gott Menschen nicht erreichen kann und es gibt kein Problem, das zu klein ist, dessen sich Gott nicht annehmen könnte. Das alles würde ich ja alles mitgehen. Nur würde ich halt immer sagen, das ist etwas, was im Glauben so gesehen wird. Aber im Glauben stellt sich halt dann für mich die Frage, wer ist dieser Gott, der mein Knie heilen will, aber zum Beispiel den Tod der leukämiekranken Nachbarin mit 2 kleinen Kindern zulässt.
Ja, ja.
Das ist, ich meine damit gar nicht, dass ich über Gott urteilen will, sondern was ich dann tun möchte ist, oder was ich nicht tun kann mindestens, ist dann einfach triumphieren zu sagen, der hat mich gerettet. Weil ich mich dann frage, okay, aber wer ist der dann? Mhm. Also würfelt der dann? Mhm. Also hat der dann das losgezogen und jetzt war gerade ich oben auf der Beige und die anderen, also diese Bilder gehen alle nicht für mich.
Okay, also ich hab den Eindruck einerseits, dass wir den Gedankenbogen an der Stelle schließen könnten. Es ist noch vieles unbesprochen, auch in Sachen Wunderfrage. Und ich habe mindestens zwei Folge-Episoden, die ich jetzt im Kopf habe, eben das eine im Blick auf die Leitfrage, also die ganze Frage von ganz konkret jetzt, was fangen wir an mit den Schicksalen, die uns vielleicht in nächster Nähe begegnen und auch mit einer Geschichte der Menschheit in den letzten Jahren und Jahrhunderten, die zum Teil einfach zum Himmel schreit. Was fangen wir damit an? Und das andere ist dann konkret noch die Frage des Gebets. Also wofür lässt sich denn noch legitimerweise beten?
Das ist eine mega spannende Frage.
Da haben wir noch was vor, würde ich sagen.
Super. Revlab. Hey, vielleicht habt ihr es gemerkt, das war jetzt so ein Thema, wo ich mir auch nicht ganz sicher bin, wie ich das denken soll. Aber umso neugieriger sind wir darauf, von euch zu hören, wie ihr euch das vorstellt. Gibt es Wunder und gibt es vor allem einen Gott, der Wunder tut? Habt ihr sowas selbst schon mal erlebt? Glaubt ihr an sowas? Und falls ihr daran glaubt, wie wichtig ist das für euren Glauben und die Art, wie ihr euch Gott in Beziehung zu euch selbst denkt? Wir freuen uns auf eure Reaktion, euer Feedback. Ihr könnt unseren Podcast abonnieren, überall, wo ihr Podcast hört. Ihr könnt auch gerne eine Bewertung hinterlassen. Das hilft, dass wir etwas einfacher gefunden werden. Und wir freuen uns, euch wiederzuhören. Bis in zwei Wochen. Tschüss.